Ja, wunderbar, dass du gekommen bist und wunderbar, dass wir diese Zeit haben dürfen, in der wir Jesus anbeten. Ich denke, dass wir auch nach der Predigt noch Gelegenheit haben, das ein oder andere Lied zu singen und weiterzumachen mit dem Lob Gottes. Es geht darum, dass Jesus verherrlicht wird und geehrt wird. Schön, dass du gekommen bist, ganz besonders, wenn du heute zum ersten Mal da bist, wünsche ich dir, dass du dich so richtig wohlfühlst und auch während dieser Predigt einfach merkst, dass Gott zu dir redet und dass Gott etwas Besonderes für dich hat. Und schön, dass ihr im Internet dabei seid. Ja, wir haben auch eine große Gemeinde im Internet und es ist einfach großartig, dass Jesus dort wirkt und wir immer wieder Rückmeldungen bekommen. Ja, wir sind mitten in einer Predigtserie, die rund um die Bibel geht. Wir haben das Thema die Bibel mehr als ein Buch. Heute werde ich vielleicht darüber sprechen, die Bibel mehr als ein Buch. Die Bibel sind nämlich viele, viele Bücher. Aber das Thema, was ich heute habe, ist, wie die Bibel mein Leben verändert. Das ist etwas ganz, ganz Großartiges. Die Bibel kann unser Leben verändern. Wir sind mitten in dieser Serie und ich bin dankbar für das, was wir schon gehört haben, wo wir schon ein Stück Einblick haben durften in diesen Reichtum und die Vielfalt, die uns die Bibel gibt. Aber vielleicht sagst du auch, ja, die Bibel, das interessiert mich nicht. Das ist irgendwie ein Buch mit 7 Siegeln und ich lese eigentlich auch so schon keine Bücher und dann erst recht nicht die Bibel. Ja, ich meine, der Trend geht ja heute zum Zweitbuch und viele lesen schon gar nicht mehr und wissen gar nicht mehr, wie ein Buch aussieht. Und außerdem so ein großer Stapel von Büchern und von Geschichten, die da in der Bibel drin ist, das kann ich doch gar nicht lesen, das erschlägt mich, das ist zu viel für mich. Vielleicht ist für dich die Bibel auch überkommen, ein Märchenbuch. Wenn du heute Theologie studierst, kann es durchaus sein, dass dein Professor dir sagt, wissen Sie, das, was wir hier lesen, was wir hier durchnehmen, das ist vorbei. Das ist alles bildlich zu sehen, das hat alles nur so ja, historische Bedeutung und so weiter. Das kann sein. Du musst gar nicht glauben, um heute Theologie zu studieren. Du musst nur dein Examen schaffen und dann reicht es schon. Du musst nicht mal glauben an die Bibel. Warum sollten wir deshalb in der Bibel lesen? Warum ist es so wichtig? Warum ist es so gut? Warum sage ich, wie nenne ich dieses Predigtthema, wie die Bibel mein Leben verändert hat? Warum sollten wir in der Bibel lesen? Ich glaube, dass es viele, viele gute Bücher gibt. Und eins davon ist ganz klar unser Mathebuch. Ist das Mathebuch nicht ein großartiges Buch? Was kann man nicht alles aus dem Mathebuch lernen? Du kannst lernen, dich von anderen nicht über den Tisch ziehen zu lassen. Du kannst lernen, an der Kasse zu kapieren, ob der Kassenbon das Richtige ausmacht. Du kannst lernen, wie du mit deinem Geld umgehst und so weiter. Du kannst abschätzen, wie viel Tapeten du kaufen musst, wenn du ein bisschen Mathe kannst und so weiter. Ist das nicht toll? Also, ich denke, wir alle nehmen täglich unser Mathebuch und sagen, ich habe so viel Wertvolles daraus gelernt. Ja, ich sehe schon an eurem Lächeln und an eurer dezenten Zurückhaltung, das teilen wir wohl nicht ganz so. Unser Mathebuch ist nicht das Buch, in dem du immer wieder liest, obwohl es vielleicht wertvollen Stoff enthalten hat, der dir bis heute hilft. Vielleicht hast du sogar Mathe gehasst. Und hast gesagt, nee. Oder du sagst, nö, was da drin steht, kenne ich schon. Was soll ich das nochmal lesen? Und eine gewisse Analogie finden wir hier zur Bibel. Denn in der Bibel, da findest du mehr als nur ja, ein paar Rechenmöglichkeiten. In der Bibel, da steckt der ganze Plan Gottes, da steckt die Liebe Gottes, da steckt die Kraft Gottes für dich drin. Und deswegen unterscheidet sich die Bibel von anderen Büchern. Und die Frage ist ja, was macht die Bibel so attraktiv? Warum ist die Bibel so gut? Vielleicht für dich so als Einführung, die Bibel ist ja nicht ein Buch, was irgendwann mal von zum Beispiel dem Paulus geschrieben wurde. Paulus ist einer der Schreiber, sondern es sind 40 verschiedene Schreiber, die 66 einzelne Bücher geschrieben haben in einem Zeitraum von 1500 100 Jahren. Und heute denken wir, das ist ein Buch. Das ist eine Handschrift, die da drin ist. Verfasst auf 3 Kontinenten in 3 verschiedenen Sprachen. Und das Herausragende an der Bibel ist, es gibt nur einen Autor. Und das ist Gott selber. Das ist das Herausragende, das unterscheidet die Bibel. Es gibt einen Inspirator, der alle diese Schreiber inspiriert hat. Und das ist Gott, der Heilige Geist, der das aufschrieben ließ, was wir heute haben. Und die Bibel ist deshalb so attraktiv, weil das, was Gott niedergeschrieben hat, das, was Gott uns überliefert hat, in diesen 66 Büchern, was im Laufe von 1500 Jahren entstanden ist, etwas ist, was heute lebendig ist. Wie lebendig? Läuft jetzt die Bibel rum oder spricht die mit dir, hallo, hier ist deine Bibel und schlag mich doch mal auf. Ja, das könnten wir heute durch elektronische Maßnahmen ganz, ganz einfach machen. Und wenn du eine Bibel auf deinem Handy hast, dann kann sie dich auch immer wieder daran erinnern, dass du in ihr liest. Nein, es ist mehr. Lebendig bedeutet, dass es eben keine Märchengeschichten sind, dass es keine veralteten Worte sind, dass es keine historische Schilderung ist, sondern dass dort etwas ist, was das Potenzial hat, dein und mein Leben zu verändern. Die Bibel an sich enthält Leben und sie schafft Leben. Und das zeichnet sie aus vor allen anderen Büchern der Welt. Was passiert beim Lesen? Die Bibel fängt an zu wirken, wenn du das willst. Wenn du das willst, fängt die Bibel an zu wirken. Auf ganz, ganz viele Art und Weise. Und wir werden das sicherlich im Laufe dieser Predigtserie noch herausstellen. Welche Möglichkeiten hast du? Und ein Vers, den ich über diesen Gottesdienst stellen möchte, finden wir im Hebräerbrief, im 4. Kapitel in Vers 12. Und da heißt es selber, das steht in der Bibel, das Wort Gottes ist lebendig. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Ich habe nach einem Beispiel gesucht, um das nochmal so deutlich zu machen, warum die Bibel so lebendig und so wirksam ist. Und da ist mir dieser Vergleich mit der russischen Mafia eingefallen. Etwas, was ich vor einigen Jahren erlebt habe. Dieser Mann, den ihr dort seht, ist der Mafia-Chef oder der ehemalige Mafia-Chef einer russischen Millionenstadt. Und ich weiß nicht, ob ihr so Geschichten gehört habt von der russischen Mafia. Der hat davon berichtet, was man da so macht mit Maschinengewehren, mit Einbetonieren, mit allem drum und dran. Ein Mafia-Chef hatte anderes zu tun, hatte andere Dinge zu tun, als sich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Er hat berichtet, wie er schon als Kind im Gefängnis war und immer in härtere Gefängnisse kamen. Und er sagt, und in jedem Gefängnis habe ich mehr gelernt, wie man Menschen über den Tisch zieht, wie man noch härter wird, wie man noch besser Menschen unter Druck setzen kann. Und das war mein Leben. Bis der Zeitpunkt kam, wo die Wende kam, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Und die russische Polizei anfing, alles zu säubern. Und einer nach dem anderen aus seinem Team umgebracht wurde und er Angst bekam, sich in Alkohol geflüchtet hat, sich zu seiner Oma geflüchtet hat, versteckt hat und gesagt hat, vielleicht kann ich hier noch irgendwie eine Weile versteckt leben. Was macht man irgendwo in der Einsamkeit bei der Oma in Sibirien? Die Oma hat eine Bibel. Und das ist selten für die damalige Zeit, dass Menschen überhaupt in Russland eine Bibel hatten. Und dieser Mann fing an, seine Bibel zu lesen. Oder diese Bibel, die da lag. Er hat nichts Besseres zu tun gehabt. Und er hat eins gemerkt, diese Bibel redet zu mir. Diese Bibel zeigt mir mein Leben. Diese Bibel offenbart mein Inneres, mein Herz, mein Verhältnis zu Gott. Alle diese Dinge wurden diesem Mann klar. Und ihm wurde auch klar, dass sein eigentliches Problem nicht die Mafia ist, sondern die Trennung von Gott. Und er hat sein Leben dort bei dieser Oma mit der Bibel irgendwo im Wohnzimmer, hat sein Leben Jesus gegeben. Er hat gesagt, Jesus, ich knie mich vor dir nieder und ich tue Buße über all das, was ich getan habe. Er hat sich der Polizei gestellt. Nach dem Gefängnisaufenthalt wollte er sich den Gemeinden einer Gemeinde anschließen. Wisst ihr, was die Gemeinden gesagt haben? Nee, du nicht. Wir kennen dich. Das kommt uns bekannt vor. Wenn du in der Bibel liest, da gab es auch so einen, der nannte sich Saulus. Und der hatte auch so ein Erlebnis, dass der lebendige Jesus ihm begegnet ist. Und die Bilder, die ihr seht, die habe ich selber gemacht. Und ich habe die Geschichte selber gehört. Ich habe ihm selber die Hand geschüttelt. Ich habe selber geweint bei seinem Zeugnis, als er das erzählt hat, bei seinem Bericht aus seinem Leben, was die Bibel in ihm verändert hat. Und das kann kein Buch, das nur tote Buchstaben hat, sondern das kann nur ein Buch, aus dem Gott spricht, das lebendig ist. Und deshalb mache ich dir Mut, deine Bibel zu lesen. Und ich möchte das auch von mir sagen, wie die Bibel mich verändert hat, wie Gott zu mir redet, welchen Einfluss die Bibel auf mein Leben hat. Wie kannst du, wie kann ich, wie können wir die Stimme Gottes in dieser Bibel finden und lesen? Wie kann diese Bibel etwas Wertvolles werden, zu dem du Zugang hast? Weißt, wisst ihr, die Stimme Gottes können wir immer aus der Bibel hören. Wir werden nicht immer Propheten um uns haben. Wir werden nicht immer eine Prophetie haben. Jetzt im Juni wird Ed Trout bei uns sein und da hast du die Möglichkeit, auch mal die Stimme Gottes aus einem anderen Blickwinkel, nämlich aus dem Mund eines Menschen zu hören, aber aus der Bibel heraus, da haben wir jederzeit Zugang zu dem Wort Gottes. Und trotzdem hatte ich, nachdem ich erkannt habe, dass ich Jesus brauche und mein Leben bewusst Jesus gegeben habe, bestimmt 4 Jahre lang wenig Interesse an der Bibel. Die Bibel war für mich eine Pflichtveranstaltung, darin zu lesen. Manchmal auch eine Qual. Ich weiß nicht, ob du mal die ganzen Abstammungsregister gelesen hast oder im Alten Testament bestimmte Vorschriften. Ich habe nur gedacht, wann hört das endlich auf? Und es hatte mir auch nicht viel zu sagen. Ich habe nicht viel verstanden. Ein Buch mit 7 Siegeln. Und vielleicht geht es dir auch so. Du sagst, ich bin Christ, aber ja, ich habe eher so ein gespaltenes Verhältnis zur Bibel. Das wird sich erst ändern, wenn der Wunsch in deinem Herzen aufwächst, dass das Lebendige, was in der Bibel ist, auch sich durch das Lesen und durch das, was du mit dieser Zeit mit der Bibel, die du hast, dass sie, ja, dieses Lebendige, dass das sichtbar wird. Und manchmal lesen wir etwas und der Same geht erst viel, viel später auf. Stellt euch vor, ich bin aufgewachsen in einer Kirche. Ich bin in den Kindergottesdienst gegangen. Ich habe die ganzen Geschichten von der Bibel gehört und von Jesus und von den ganzen Dingen. Und trotzdem war es für mich nicht lebendig, sondern es war eine Erzählung. Es waren Dinge, die ich wusste. Aber heute sind alle diese Worte, die jemand mit viel Liebe in mich hineingelegt hat als Kind, lebendig geworden. Sie haben eine Wirkung. Das Wort Gottes, was ich da auswendig gelernt habe, die Lieder, die ich gesungen habe, haben auf einmal eine Bedeutung bekommen, weil ich den kennengelernt habe, der der Autor ist. Du wirst dann nur eine Beziehung zur Bibel haben, wenn du auch eine Beziehung zu dem Autor der Bibel hast. Dann wird die Bibel richtig lebendig. Und mein Problem war nicht, dass ich nicht die Bibel verstanden habe, sondern dass ich mein Leben Jesus gegeben habe, aber meine Beziehung zu ihm nicht gepflegt habe. Und wie kann das gehen? Also als Kind im Kindergottesdienst bin ich sehr gesegnet worden durch das, was Menschen mir gesagt haben. Deswegen sind wir dankbar für alle, die auch hier Kinderdienst machen. Und Sarah hat das ja auch nochmal hervorgehoben, was für ein Schatz da drin steckt. Aber wir brauchen Gottes Geist, damit sein Wort lebendig wird und ohne den Geist Gottes. Das Wort Gottes ist Geist und Leben. Das Wort Gottes hat Leben und es wird lebendig durch den Geist Gottes. Wie kann die Bibel deine und meine Nahrungsquelle werden? Wir können nicht lange ohne Wasser leben. Also vielleicht eine Woche, manche vielleicht auch 2 Wochen. Du kannst auch einige Wochen ohne feste Nahrung leben. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du so schwach bist, dass du verhungerst oder verdurstest. Und das Gleiche geschieht auch im Geistlichen. Und Gott will nicht, dass du verhungerst und verdurstest und dass du dich von einer Etappe zur nächsten schleppst und sagst, hier nochmal ein Schluck und hier nochmal ein Happen, sondern dass du beständig Nahrung aufnimmst, beständig von dem Brot des Lebens isst, beständig von dem Wasser des Lebens trinkst. Das ist die Bibel. Und deshalb sagt uns die Bibel auch Folgendes. Wir können das in 5. Mose lesen und Jesus zitiert diese Verse im Neuen Testament. 5. Mose 8, dadurch wollte er euch zeigen, dass der Mensch mehr als nur Brot zum Leben braucht. Er lebt von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Dein geistliches Leben hängt nicht davon ab, wie oft du zu deinem Restaurant gehst, wie oft du morgens dein Frühstück machst, wie oft du dein Mittagessen, dein Abendessen oder was auch immer machst. Dein geistliches Leben hängt davon ab, letztlich, wie oft du deine Bibel aufschlägst, wie oft du geistliche Nahrung zu dir nimmst, wie oft du anfängst, dieses Leben, was in der Bibel drin steckt, wirklich zu essen, zu trinken, aufzunehmen, zu verdauen, hindurchzulassen. Und dann lebst du aus jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und das sind schon manchmal schwierige Worte, die wir da finden. Die Bibel ist nicht immer leicht zu lesen. Da sind manche Dinge, die sind auch mir heute noch unverständlich. Aber ich weiß, in allem steckt Geist und Leben. Und Jesus will, dass wir, dass du, dass ich, dass wir uns gesund ernähren. Dass wir eine geistliche Nahrung haben, die uns wachsen lässt. Er will, dass du persönlich wächst. Er will, dass dein geistliches Leben zunimmt. Deine Liebe, deine Vergebungsbereitschaft, dein Glaube, deine Gaben, deine Berufung, alles, was du hast. Und letztlich möchte er, dass unser Glaubensleben durch die Decke geht, nämlich über das Mögliche und Sichtbare hinausgeht. Und dann stehst du hier am Ende vielleicht genauso wie Reinhard eben und sagst, ich bin ein ganz normaler Mensch. Aber in mir lebt der, der mich durch die Decke hebt, der die Dinge, die ich tue, auf eine andere Ebene hebt, die das Menschliche übersteigt, die unseren Verstand übersteigen. Und du sagst, es ist gar nicht möglich, dass solche Dinge geschehen. Die geschehen durch das Wort Gottes, durch den Glauben, der in unserem Herzen entsteht, durch das Brot, was du gegessen hast. Auf einmal merkst du, da ist eine Kraftquelle in mir, die das auch an andere weitergeben kann. Und ich muss und will auch etwas sagen jetzt, was vielleicht für einige schockierend ist, weil es auch für mich schockierend war. Dein Pastor, die Prediger, die hier auf der Bühne stehen, sind nicht für dein geistliches Wachstum und für dein geistliches Leben verantwortlich. Als Gemeinde haben wir den Auftrag, uns gegenseitig zu helfen. Wir haben den Auftrag, auch Menschen in Jüngerschaften, die Nachfolge Gottes hineinzuführen. Aber der verantwortlich ist für dein geistliches Wachstum, das bist du. Zusammen mit deinem Gott, zusammen mit deiner Bibel. Denn wie ungerecht wäre das, Menschen, die in einer Gemeinde sind, wo vielleicht gar kein Wort Gottes gepredigt wird, wo irgendwas gemacht wird. Sie könnten geistlich nicht wachsen. Aber jeder kann geistlich wachsen, der sich mit der Bibel und dem Wort Gottes beschäftigt. Und deswegen kann auch der Gottesdienst dich nicht ernähren. Und das war mein größter Fehler. Ich habe immer gedacht, der Gottesdienst, der muss dafür sorgen, dass die ganze Woche, die danach kommt, dann erfüllt ist mit den Dingen, die ich da höre. Und wehe, der Pastor konnte nicht das predigen oder mir das geben, was ich in dem Moment gebraucht habe. Die Freizeiten, die Konferenzen, auf denen ich war, waren oft so Dinge von, ich habe mich so hingeschleppt von einer Freizeit zur anderen und immer gehofft, dass mich das ernährt. Und das ist etwas, was hiermit zu tun hat. Käsehäppchen sind lecker. Sie machen Appetit, aber sie machen nicht satt. Dieser Gottesdienst ist lecker, dieser Gottesdienst macht Appetit, aber der Gottesdienst alleine wird dich am Ende nicht satt machen. Denn dieser Gottesdienst hat nicht die Aufgabe, dich für die ganze Woche zu ernähren. Das kann er gar nicht. Kein Restaurant kann das, wenn du sonntags einmal hingehst und da kannst du noch so eine große Haxe oder was auch immer essen. Es wird dich nicht auf Dauer gesund für die Woche ernähren. Und geistlich reife Christen haben gelernt, dass die Ernährung in der Woche stattfindet. Da, wo du am Mittagstisch sitzt und wo das Essen dir vielleicht nicht so schmeckt, da, wo manchmal die Dinge vielleicht ein bisschen angebrannt sind, ein bisschen übergart oder nicht gar genug, was auch immer. Und so ist das oft mit unserer Bibel. Manchmal erscheint uns das angebrannt, manchmal fad, manchmal zu salzig, manchmal dann zu hart, ich kann es gar nicht kauen. Aber eine regelmäßige Bibellese, regelmäßiges Gebet, Predigten, die ich im Internet höre, und vor allem auch eine Kleingruppe und Dinge, die in der Woche stattfinden, die helfen mir im Glauben zu wachsen und das Wort Gottes besser zu verstehen. Und das passiert auch hier und heute, dass Menschen das Wort Gottes ein Stück aufnehmen und es soll das geschehen, was der Pastor Andy Stanley gesagt hat. Diese Sache gefällt mir so gut. Er sagt, ich möchte, dass sich die Menschen in den Autor der Schrift, also der Bibel, verlieben. Und obwohl wir niemanden dazu bringen können, sich zu verlieben, können wir sicherlich ein Date arrangieren. Und du kannst das Date arrangieren, indem du in den Gottesdienst kommst, indem du in deine Kleingruppe gehst, indem du deine Bibel nimmst. Und dann können wir Dates mit dem Autor der Bibel arrangieren. Und das hat das Potenzial, dass wir uns in ihn verlieben. Und das ist auch der Prozess, der letztlich bei mir gekommen ist. Also nochmal, der Gottesdienst. Und ich war zeitweilig unzufrieden über den Gottesdienst und habe gedacht, ja, der hilft mir nicht, bis ich verstanden habe. Der Gottesdienst ist nicht für mich. Der Gottesdienst ist für alle, die da sind. Alle sollen diese Häppchen essen, sollen von dem Wort Gottes essen, sollen Appetit bekommen auf mehr, sollen Interesse bekommen an dem Autor. Menschen finden Heilung, Befreiung, haben Begegnungen mit Gott. Der Gottesdienst ist ein Ort, wo Menschen Gott begegnen. Amen. Wo Menschen Gott erleben und ganz praktisch inspiriert, ermutigt werden. Und natürlich auch ein Stück Neues erleben, ein Stück Neues erfahren. Ja, und einfach so diese Appetithäppchen bekommen und sagen, jetzt habe ich Hunger auf mehr. Jetzt möchte ich mich mit der Bibel beschäftigen. Gottesdienste sind lecker und appetitanregend, aber sie werden dich nicht ernähren. Wie hat die Bibel mich ernährt? Während des Bibellesens habe ich oft gemerkt, dass meine Gedanken hin und her gingen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du die Bibel liest, ob du immer so ganz dabei bist oder ob es schon schwer genug war, ob dein Handy noch daneben piept. Man kann das auch ausmachen in der Zeit, geht alles, also es ist sehr hilfreich, Telefon beiseite legen. Deswegen sagt die Bibel, schließ dich ein, geh in einen Ort, wo du alleine bist. Ja, das habe ich dann gemacht und dann habe ich Kapitel gelesen und habe die Kapitel nicht verstanden. Ich konnte manchmal noch nicht mal behalten, was ich gelesen habe. Ich habe mir gedacht, was stand jetzt da nochmal? Ist dir das vielleicht auch schon mal so gegangen? Oder der Text war so schwierig. Denk, du liebe Zeit, wer soll das verstehen? Und dann habe ich mich an eine Frau aus unserer Gemeinde gewendet. Die sitzt hier unter uns, die Ingrid Jenig. Das war während der Zeit, als sie noch in der Jugend aktiv war. Und ich habe gesagt, Ingrid, bei mir stimmt was nicht. Ich lese in der Bibel und ich habe keine Ahnung, wie ich daraus das Reden Gottes für mich hören kann. Und dann hat sie gefragt, wie liest du denn die Bibel? Sage ich, ja, ich setze mich hin, lese ein Kapitel oder zwei und irgendwie sagt mir das alles nichts. Und dann hat sie mir erzählt, wie sie damals die Bibel gelesen hat. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber für mich war das sehr gut. Sie sagt, ach, weißt du, bevor ich anfange, bete ich und sage, Herr Jesus, sprich zu mir. Dann lese ich ein Stück, nicht alles. Ich lese ein bisschen, einen kleinen Abschnitt. Und insbesondere dann, wenn ich spüre, ein Vers springt heraus, hat mir besonders etwas zu sagen, ist vielleicht für meine Lebenssituation gerade relevant, dann denke ich darüber nach. Dann mache ich Stopp. Das ist mir wichtiger, als das Kapitel zu Ende zu lesen, erstmal darüber nachzudenken. Und dann bete ich wieder und so merke ich, dass Gott zu mir spricht. Und ich habe dann kapiert, dass ich Folgendes gemacht habe, dass ich gestopft habe, aber dass ich nicht verdaut habe. Ja, es ist alles so wieder rausgekommen. Ich habe gestopft, aber nicht verdaut. Und das ist ein Unterschied. Die Bibel ist kein Fast Food, sondern Slow Food. Fast Food, ne, das, wo man eben mal schnell hingeht, tak, 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 tak. Und Slow Food, wo man sich hinsetzt, gemütlich isst und Zeit lässt, es sich verdauen lässt. Und auswendig lernen hat mir geholfen. Weil die auswendig gelernten Dinge, auch die ich im Kindergottesdienst gelernt habe, die helfen mir immer wieder in Situationen, wo ich gerade die Bibel nicht parat habe. Und so habe ich gemerkt, dass die Bibel auf einmal Teil meines Alltags wurde. Und nicht nur für den Sonntag, nicht nur für bestimmte Momente, sondern die Bibel wurde lebendig, hat angefangen, mir Wegweisung zu geben, Hilfe zu geben, Kraft zu geben. Und ich möchte uns eine kleine Möglichkeit geben, vielleicht wenn du sagst, ich habe nur 10 oder 15 Minuten am Tag. Das ist gar nicht so schlimm, das ist ganz gut, wenn man erstmal mit 10 oder 15 Minuten anfängt. Und es gibt eine Methode, die mit einem englischen Begriff versehen ist, aber ich erkläre den und dann können wir den auch sicherlich ganz gut verstehen. Soap steht für Seife. Und da könnten wir auch jetzt die Frage stellen, was hat das Wort Gottes mit einer Badewanne zu tun? Denn die Bibel sagt, das Wort Gottes reinigt uns. Es ist auch unsere Seife, die alle unsere Schuld, unsere Sünde offenbar macht und sichtbar werden lässt. Und wir Reinigung erfahren durch ein Wasserbad im Wort Gottes, sagt die Bibel selber. Aber darum geht es gar nicht nur hier, sondern es steht für die Schrift, die Bibel lesen, einfach mal ein paar Verse und Ingrid hat diese Soap-Methode angewandt, ohne dass sie wusste, dass sie so heißt wahrscheinlich, einfach gemacht und das ist sie aber. Lies mal nicht mehr als ein Kapitel, wenn du was verstehen willst, denn in 15 Minuten kann man gar nicht so viel lesen, auch in der Regel. Und dann vielleicht die 1 bis 2 Verse herauspicken, die markieren, notieren, aufschreiben und dann darüber nachdenken, was spricht mich besonders an? Was bedeutet das für mein Leben, für meine Gemeinde, für meine Arbeitsstelle, für meine Familie? Was hat das für eine Bedeutung? Und dann anwenden. Wie kann ich diese Wahrheit in meinem Leben anwenden? Das ist das Großartige. Die Bibel ist nicht nur für unseren Kopf oder für unser Herz, dass wir uns gut fühlen, sondern sie ist auch für unsere Hände, für unsere Beine, für unseren Mund, für das, was wir sprechen, für das, was wir denken, was wir tun, was wir anwenden. Und das ist oft das Herausfordernde. Und dann das Gebet, Prayer, wie gehe ich dann damit um? Leg diese Dinge Gott hin und sag, Herr, ich habe heute was erkannt und ich möchte das tun. Und zum Schluss dieser Predigt möchte ich ein paar Beispiele dafür geben, was die Bibel dann in meinem Denken verändert. Wie wichtig das ist, die Bibel zu lesen und die Bibel zu haben. Wie verändert die Bibel mein Denken? Negative Gedanken sind ansteckend. Das hat ein Wirtschaftsnobelpreisträger herausgefunden oder zumindest einfach mal so zitiert gesagt, Robert Schiller. Er hat gesagt, negative Gedanken sind ansteckend. Und wenn wir mal ganz realistisch mit uns sind, dann hat schon jedes Aufwachen am Morgen das Potenzial, dass negative Gedanken da sind. Bis zum Einschlafen, bis zum Wachwerden in der Nacht. Die schlechteste Zeit, um über Dinge nachzudenken, ist oft die Nacht. Die Gedanken sind dunkel, finster, du malst dir Dinge in den düstersten Farben aus und das steckt dich an, das steckt deine Umgebung an, das ist wie eine Krankheit. Und das Wort Gottes ist lebendig. Es ist wirksam. Das Wort Gottes ist schärfer als das schärfste Schwert und da kommt es in unsere Gedankenwelt hinein. Auf einmal trifft der Gedanke Gottes deine negativen Gedanken, deine Befürchtungen, deine Ängste, deine Sorgen, deine Dinge, die du nicht glaubst, schaffen zu können. Da kommt der Gedanke Gottes und er ist so scharf, dass er durchschneidet, egal wie dick deine Wand ist, egal wie dick die Dinge sind, egal wie groß die Gegengedanken sind, das Wort Gottes ist am Ende schärfer. Und es legt deine Motive und deine Herzenswünsche offen und es ist ein Spiegel unseres Lebens. Und ich habe solche Negativgedanken in meinem Leben immer wieder und auch immer wieder gehabt. Und einer der schlimmsten Gedanken, mit denen ich mich immer rumgetragen habe, ist: Michael, das, was du da getan hast, das ist so schlimm. Wie kannst du das als Christ noch tun? Gott ist nicht zufrieden mit dir. Wie willst du das jemals wieder gut machen? Kennst du solche Gedanken der Anklage und Gedanken der Verdammnis, wo du dich selber verdammst, wo ich im Gottesdienst gestanden habe und mich nicht getraut habe, meine Hände zu heben, weil ich gedacht habe, die sind so schmutzig, die kann ich hier an dieser Stelle nicht hochheben. Und wisst ihr, diese negativen Gedanken, die muss ich nicht haben. Denn im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel in Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage und er ist gerecht und er wird unsere Sünden vergeben und uns von ein bisschen Bösen reinigen. Von allem Bösen reinigen. Halleluja! Lass uns den einfach mal gemeinsam lesen. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, das betrifft mich auch. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Halleluja! Gott kann mich nicht mehr lieben. Hast du diesen Gedanken mal gehabt? Ich habe oft gedacht, Gott liebt mich nicht mehr. Gott liebt andere mehr als mich. Und dann lese ich 1. Johannes im 4. Kapitel ab Vers 8. Gott ist Liebe und Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden. Gottes Liebe zu dir ist für alle Menschen schon sichtbar geworden. Ist das nicht großartig? Weil nämlich er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Und das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, du musst gar nicht Gott als erstes lieben, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm und für sie gesühnt hat. Gott liebt dich immer. Und wenn ich diese Bibelverse auswendig kann und diese Gedanken kommen, dann sage ich, Herr, und du hast mich geliebt bis zum Tod. Du hast mir deine Liebe geschenkt, als ich noch ein Sünder war, als ich noch dein Feind war, als ich nichts von dir wissen wollte, da hast du mich schon geliebt. Und das, was ich heute getan habe, ändert nichts an unserem Liebesverhältnis. Das sagt dein Wort. Und wenn diese lebendigen Gedanken in deine Gedanken hineinkommen, dann vertreiben sie auf einmal diese anderen Gedanken. Vielleicht denkst du auch manchmal, warum lässt Gott das alles zu? Meint es Gott nicht gut mit mir? Und jeder von uns geht durch Herausforderungen und durch Momente, wo du sagst, warum passiert uns das oder mir das? Und dann hilft mir Jeremia 29 ab Vers 11, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Und wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. In der größten Not, in der größten Herausforderung, in der größten Schwierigkeit will Gott zu dir und zu mir reden. Er will dir zeigen, dass er bei dir ist, dass er dich liebt, dass er Hoffnung hat, dass er Zukunft hat und dass letztlich alles, was uns geschieht, uns zum Besten mitwirken wird. Und noch eine Sache. Ich weiß nicht, ob du auch an den Punkt kommst, wo du sagst, ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe keinen Plan mehr, ich habe alles ausprobiert, ich bin am Ende. Und dann sagt Jesus und lädt uns ein in Matthäus 11, kommt her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch und ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Stefan, ihr dürft nach vorne kommen. Und wir wollen einfach diese Worte nochmal so aufnehmen. Das sind vier Beispiele von Dingen, wo das Wort Gottes mich verändert. Wenn ich so große Sorgen habe, ich sage, wie soll das weitergehen? Dann darf ich der Einladung von Jesus folgen und sagen, Jesus, du hast mich eingeladen, mit meinen Sorgen, mit meinen Nöten zu dir zu kommen. Er sagt sogar noch mehr. Er sagt, nimm diese Sorgen und wirf sie zu mir. Denn ich sorge für dich. Was für eine Zusage. Und es kann sein, dass du sagst, das klingt so fantastisch. Ich habe von diesen Heilungen gehört. Und jetzt dieser Pastor da vorne, der erzählt auch, wie toll er die Bibel findet und wie begeistert er davon ist und was das in seinem Leben macht. Aber bei mir. Vielleicht kennst du den Autor der Bibel noch gar nicht. Vielleicht ist dir noch gar nicht bewusst, dass es einen Gott gibt, der dich liebt, der seine Liebe schon längst gezeigt hat, indem er Jesus dort an dieses Kreuz heften ließ. Und Jesus gestorben, aber auch wieder auferstanden ist für dich und für mich. Vielleicht kennst du die Bibel, aber du kennst den Autor nicht. Ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott hat uns geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und durch unsere Übertretung, durch unsere Schuld, die wir in die Welt gebracht haben, da wo wir in unseren Gedanken, in unseren Taten Gottes Gebote übertreten haben, haben wir eine Mauer gebaut zwischen Gott und uns. Und Jesus ist gekommen, um diese Mauer einzureißen und um die Beziehung herzustellen, die kaputt gegangen ist. Gott will mit dir und mit mir in einer Beziehung leben. Und deshalb hat er Jesus gesandt, der durch sein Opfer uns vergeben hat, auf ihm liegt die Schuld, damit unsere Schuld vergeben ist. Und er sagt, komm zu mir und ich will dir Leben geben. Ich bin die Tür zu Gott. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das sagt Jesus. Und wenn du heute sagst, ich möchte in die Gemeinschaft von Jesus hineinkommen, vielleicht können wir in diesem Moment einmal unsere Augen schließen und du sagst, ich finde das gut, aber ich bin da noch nicht, aber ich würde da gerne hinkommen. Ich möchte diesen Jesus gerne kennenlernen. Ich möchte ihn annehmen. Dann darfst du kurz deine Hand heben. Ich werde dich nicht nach vorne bitten oder sonst irgendetwas, sondern nur, dass du deine Hand hebst, dass ich für dich beten kann. Auch wenn du zu Hause bist und sagst, ich möchte das jetzt tun, dann steh vielleicht einfach auf vor deinem Rechner, heb deine Hand und sag, ich will das. Und da, wo du merkst, dass die Bibel nicht das Buch ist, wo du im Moment wirklich dabei bist und du merkst, diese Bibel ist in der Woche noch gar nicht das, was du als Leben empfindest, da würde ich auch gerne für dich beten. Es ist keine Schande, das zuzugeben, sondern es ist ein Anfang, der Anfang eines wunderbaren Schrittes. Und wenn du das möchtest, dann darfst du auch kurz deine Hand heben und ich möchte auch für dich beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du uns siehst, dass du auch weißt, wo unsere Schwächen, unsere selbstsüchtigen Wünsche uns hingeführt haben. Aber das ist dir egal, Herr. Du bietest an, mit offenen Armen zu stehen und zu sagen, komm zu mir. Und ich danke dir, dass diese Einladung heute gilt, dass sie jetzt gilt und dass Menschen dieser Einladung Folge leisten können. Danke dafür. Danke, dass Menschen auch heute, einige, die hier sind, einen ganz neuen Zugang zu deinem Wort bekommen werden und sagen werden, das Wort Gottes ist Geist und Leben. Ich erlebe das, ich merke, wie es meinen Glauben aufbaut, wie es mich in schwierigen Situationen tröstet, wie es mir Wegweisung gibt, wie es in Krankheitssituationen ein Zuspruch ist, der mich zu dem Heiler und zu dem Befreier hinführt. Herr, ich danke dir, dass du der Erlöser bist, dass du der Heiler bist, dass du der Befreier bist, dass du der Wiedergutmacher bist, dass du der Wiederhersteller von Beziehungen bist. Und wir ehren dich, wir geben dir allen Dank, allen Ruhm und sagen dir, du bist großartig. Amen. Und du darfst gerne auch nach dem Gottesdienst noch dir Zeit nehmen und sagen, wenn ich deine Entscheidung getroffen habe, die festzumachen, wir sind gerne bereit, mit dir zu beten oder füll eine Kontaktkarte aus und du kannst dann gerne mit uns in Verbindung treten.